Hallo und herzlich willkommen bei Männer, die weinen, ein Podcast von Männern, die weinen, für Männer, die weinen und für alle anderen Menschen. Es ist ein wunderschöner Samstag, die Sonne scheint, es ist strahlend blauer Himmel, zumindest in Berlin, ich hoffe in Göttingen auch. Ja, ja. Und überall in Deutschland, wo ihr das gerade hört, es sei denn, es ist nachts, dann wird es vielleicht nicht Sonne strahlen. Genau, ein wunderschöner Tag, tolle Dinge sind mir heute persönlich schon passiert. Die Los Angeles Lakers haben über Nacht gewonnen, ihr Basketballspiel. LeBron James hat über 20 Punkte gescored und Anthony Davis über 30 und ich hatte ein tolles Frühstück und einen schönen Start in den Tag und überhaupt alles wunderbar. Wäre dann nicht eine globale Pandemie, die immer noch täglich tausende Menschenleben fordert? Tja, so ist das heute nun mal. Mir gegenüber sitzt heute der laut eigener Aussage heute merkwürdig klingende Felix Lentke. Hallo Felix, ich grüße dich.
Ja, guten Tag. Moin. Das war mal eine Anmoderation.
Nicht wahr? Heute bin ich in Shape.
Consti auf Speed. Er ist in the zone.
Ja, ich habe vielleicht merklicherweise einen Eiskaffee getrunken vor der Folge. aber das macht ja nichts. Ich für gewöhnlich ja auch immer. Wir haben es auch relativ pünktlich heute in die Aufnahme geschafft für meine Verhältnisse. Meistens sage ich Felix recht zeitnah Bescheid, dass es doch eine halbe Stunde später wird, aus Gründen. Genau, und heute, aber ihr merkt es vielleicht schon an der etwas gelösteren Atmosphäre. Letztes Mal waren wir ja so ein bisschen serious unterwegs, weil das Thema einfach nicht anders hergab. Heute eine Plauderfolge. Endlich mal wieder. Wir haben zwar auch wieder empirischen Background mit am Start, aber wir nehmen uns heute ein bisschen mehr Zeit, zumindest ins Thema reinzukommen. Und deshalb frage ich Felix jetzt auch erstmal, weil ich es heute auch noch gar nicht getan habe tatsächlich. Felix, wie geht es dir denn?
Ja, doch, mir geht es ganz gut. Ich habe ein bisschen Rücken. Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Es wird das Alter sein. Aber sonst geht es mir gut. Ich bin herrlich früh aufgewacht und vor meinem Fenster ist dann immer, also ich sehe das ja aus meinem Bett, vor meinem Fenster ist dann immer ein morgendlich ganz wunderbares Schauspiel. Und zwar friert ja hier über Nacht immer der Schnee an den Bäumen fest.
Oh.
Und dann sieht das aus, als wäre so einer mit so einem CO2-Löscher. Oder so, nee, mit so einem Schaumlöscher, ne? So einmal durch die Straße gegangen und hätte alles eingesprüht.
Das ja auch jemand.
Ja, wer weiß. Sieht auf jeden Fall aus wie Schaumparty bei mir vom Fenster. Dann immer sehr, sehr unwirklich. Wirklich, wirklich schön auch. Das ist immer ein schönes Bild zum Aufwachen. Ich komme in letzter Zeit super schlecht aus dem Bett.
Also du hast mir heute Morgen um 9 geschrieben. Wie kann das sein?
Naja, auch wenn ich dann schon wach bin, vor 9:30 oder was, habe ich das Bett nicht verlassen. Also ich brauche so 1,5 Stunden, bis ich aus dem Bett rauskomme, das meine ich.
Ach so.
Aber so ist das halt. Ne? Ich habe ja auch niemanden, der mich drängt, irgendwas zu tun oder irgendwo hinzugehen.
Ja, insofern, wohin auch, ne? Ist ja naja, kalt eben, und ist genau. Nichts auf und überhaupt. Man kann insofern im Moment nur einkaufen gehen.
Ja, und das muss ich nicht. Ich habe
neue Sozialaktivität.
Ja. Ich werde nachher Pancakes machen, wenn wir hier fertig sind. Da freue ich mich schon drauf.
Ui.
Ja, ja. Vegane Eiweiß-Pancakes mit Proteinpulver.
Sehr schön. Manly Pancakes.
Aha.
Sehr schön. Ja, cool.
Genau. So geht es. Wie geht es dir denn, Konzi, an diesem wunderschönen sonnigen Samstag?
Ja, Mittag. Tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast überhaupt schon mal erwähnt habe. Ich habe auf jeden Fall auf Instagram schon Bilder gepostet. Bei mir lebt ja jetzt eine Katze. Also da meine Freundin jetzt über längere Zeit bei mir ist und im Besitz eines Katers ist, eines ganz wundervollen, verschmusten Katers, lebt er jetzt auch bei uns gerade und das ist sehr schön und wir frühstücke jetzt immer morgens mit ihm, der ist dann nämlich schon wach und dann gebe ich ihm eine Handvoll Trockenfutter und dann snacken wir zusammen in der Küche und das ist so ein Kater, der so quasi Hund im Körper eines Katers, manchmal zumindest, er hat schon auch noch Katzenqualitäten, aber der findet Menschen grundsätzlich super und lässt sich gerne streicheln und sehr nähebedürftig. Ist eigentlich ein Draußenkater. Ich wohne in Berlin neben einer etwas größeren Straße. Jetzt keine Hauptstraße oder so, aber es ist durchaus auch laut. Und rechts geht es quasi zur Straße und links geht es so in ein Wohngebiet rein. Und da ist es ruhig. Das heißt, wenn wir ihn rauslassen, dann hoffen wir, dass er sich für die ruhige Seite entscheidet und nicht über die Straße rennt die ganze Zeit. Das ist jetzt noch so ein bisschen das Projekt, was auf uns zukommt. Aber ansonsten genieße ich meine aktuellen Lebensumstände doch recht doll. Und gestern hatte ich so einen richtigen Gammeltag. Ich habe mich gestern wieder des schlechten Gewissens, wir haben es ein bisschen durchgesetzt, mit meiner Freundin dazu entschieden, dass wir so einen richtigen im Bett bleiben, wir tun gar nichts Tag machen. Wir sind auch effektiv, glaube ich, 10 Minuten draußen gewesen, obwohl es so schönes Wetter war. Und wir haben den ganzen Tag nur Videospiele gespielt. Wir haben uns sogar Pizza bestellt und dann im Bett Pizza gegessen und Videospiele gespielt. Also gemütlicher und nichtstuiger ging es gar nicht mehr.
Das ist schön,
ja. Genau, und haben uns so einen richtigen Gammeltag gemacht. Aber ich glaube, das war auch förderlich dazu, dass ich heute so ein bisschen enthusiastischer bin und auch Bock habe, irgendwas zu machen und mich raustraue, tendenziell eher als gestern. Und das ist schön. Das freut mich, dass das so funktioniert hat.
Mich auch.
Ja, deshalb, ich habe auch jetzt Spaß an diesem Podcast, weil wir nicht so viel Pressure haben, jetzt unbedingt viel Research zu dem Thema machen zu müssen. Und deshalb bin ich in gelöster Stimmung und mir geht es gut. Felix, wie ging es dir denn letzte Woche insgesamt so? Hattest du Angst? Hast du geweint? Irgendwas Anxiety-News-mäßiges?
Ich habe in letzter Zeit immer so kleine Angstanfälle beim Einschlafen. Ich liege im Bett und es ist irgendwie dunkel, so halbwegs. Und dann denke ich immer an irgendwelche Situationen, die mir Angst machen, tatsächlich. Und das scheint ganz automatisch zu passieren. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Ich weiß auch nicht genau, wie ich da was gegen tun kann. Es ist auch immer nur so 2-3 Minuten. Das ist nicht schön. Ich habe neulich war ich kurz laufen. Ich gehe nie laufen. Ja. Ich war kurz laufen im Schnee und bin vielleicht so 400 Meter weit gekommen und war dann so völlig fertig. Also so, ne, Herzklopfen und alles.
Okay.
Wo ich dann dachte, nee, Leute, das ist es nicht. Vielleicht müsste ich das häufiger machen, aber jetzt gerade.
Warst du schnell, oder? Also.
Vielleicht. Vielleicht ist aber auch einfach die Tatsache, dass ich echt nicht viel laufe. Tag davor habe ich 20 Kniebeugen gemacht und war auch so komplett winded.
Mehr Cardio.
Ja, unbedingt.
Stück für Stück.
Das ist wirklich, wirklich schwierig, da wieder reinzukommen, weil ich weiß, eine Zeit lang habe ich 200 Kniebeugen geschafft, so am Stück.
Mm.
Gut, 200 Kniebeugen, das habe ich jetzt nicht jeden Tag gemacht oder sowas, das habe ich einmal gemacht, als ich da in Essen war.
Dann liegt man am Boden und ist kaputt.
Ja, danach kam noch ein bisschen Training, also das war das Aufwärmen, aber danach hatte ich da, glaube ich, den Rest der Woche was von. Aber das war, ja, weiß ich nicht, also das ist wirklich, ich glaube, das liegt daran, ich bin normalerweise immer viel zu Fuß gegangen, zur Uni und zum Sport und hier und da und, ne, und ich bewege mich halt kaum noch, also ich gehe halt einkaufen ab und zu und das, aber, ne, und man kommt nicht raus und deswegen habe ich mir jetzt auch vorgenommen, jeden Tag ein bisschen spazieren zu gehen, einfach nur, damit ich so ein bisschen wieder dahin komme, dass mein Körper sich auch mal vertikal befindet und bewegt und nicht nur sitzt oder liegt.
Yes.
Ja, aber sonst geht's, war glaube ich, gar nicht so viel. Geweint habe ich, glaube ich, nicht. Ich war, glaube ich, einmal kurz davor bei so einer Star Trek-Folge, weil die relativ traurig war, aber sonst...
Sonst nicht so.
Sonst nicht so.
Ja.
Und bei dir?
Ja, ich wollte noch kurz einwerfen wegen dieses Bewegungsdingens. Ist ja auch gerade einfach der Zeit entsprechend nicht anders möglich. Ich bin ja auch immer viel mit dem Fahrrad unterwegs, aber ich habe mich das auch einfach nicht getraut. So bei richtig verschneiten Straßen und ungeräumten, Brücken, über die ich jetzt schon mehrfach gestolpert bin mit dem Fahrrad und mich dahin gepackt habe. Man kommt einfach nicht mehr so viel raus. Es ist eine Zeit des Stillstandes so ein bisschen und der geringe Bewegung. Ich hatte vorgestern Besuch von meiner Schwester und die hat mir erzählt, dass, jetzt darf ich mich nicht in der Zahl vertun, aber ich glaube, über 10 Kilo hat der durchschnittliche Jugendliche irgendwie während der Pandemie zugenommen. Also auch das spricht für die mangelnde Bewegung und dass wir uns alle so ein bisschen zurückgezogen haben während dieser Zeit. Angst war das Thema. Ich kenne diese Mini-Angst-Momente vor dem Einschlafen, weil man so dahin dämmert und dann auch so manchmal in so einer Zwischenwelt ist zwischen, ich weiß, dass ich gerade anfange zu träumen, bin aber irgendwie noch da und dann passieren merkwürdige Dinge. Ich hatte sowas gestern tatsächlich erst. Davor war es mit Angst und Panik tatsächlich sehr gut bei mir und sehr ruhig. Mir ist schwindelig geworden während des Einschlafens. Und das war für mich so ein What the, also so ein richtiger WTF-Moment. Ja. Und ich bin dann hochgeschreckt und habe bestimmt, hatte so eine Minute Angst und dann nach einer Stunde ging es wieder. Habe ich schon öfters gehabt, glaube ich, aber jetzt seit ganz langer Zeit nicht mehr.
Ja.
Und ich glaube, das führe ich auch zurück auf so zwischen Traum und wach gefangen sein und im Traum irgendwas machen, was Schwindel auslöst und das dann quasi in die Wachwelt übernehmen. Also es war ganz abstrus, ganz merkwürdig. So die Art luzides Träumen, die man sich nicht wünscht unbedingt. Mhm. Und genau, da hatte ich auf jeden Fall ein bisschen Angst und musste mich ein bisschen beruhigen, habe dann die Katze gestreichelt und dann ging es auch wieder. Es ist insofern, also sind Haustiere echt top, ne? Du hast irgendwie einen Bezug auf positive Dinge und flauschig und schön und Nähe. Das kann wirklich von großem Vorteil sein. Und geweint habe ich diese Woche tatsächlich, ja, durch eine Serie, die wir geguckt haben. Ich kann sie nur empfehlen. How to Get Away with Murder ist gerade auch auf Trend bei Netflix gewesen. Lange Zeit kann ich es empfehlen. Also zumindest die ersten zwei Staffeln, die wir jetzt geschaut haben.
Ich habe es versucht und es war nicht meins. Aber
es ist auch sehr dramabeladen. Also es ist immer irgendwie was los und es ist selten Ruhe. Aber also für alle Krimi-Fans und der Twist und Thriller Turns und so. kann ich sehr empfehlen. Auf jeden Fall, da gibt es eine Szene, wo in einer Rückblende deutlich wird, dass eine Person ihr Baby verloren hat. Das ist ein Stillborn, eine Totgeburt. Und das war sehr emotional und das hat mich sehr traurig gemacht und da habe ich geweint, weil ich liebe ja Babys und Kinder überhaupt. Ich bin ja schließlich auch beruflich sehr viel mit Kindern involviert. Das hat mich sehr mitgenommen. Dann habe ich ein bisschen geweint. Das war sehr traurig, aber zum Glück war es kein echtes Baby. Das hätte mich, glaube ich, noch mehr fertig gemacht. Genau, das war so meine mentale Verfassung. Ebenfalls viel geweint wird auch in unserem heutigen Thema. Was für eine Überleitung. Denn wir wollen über Liebeskummer sprechen. Wir haben uns relativ schnell dazu entschlossen, die aktuelle Folge über Liebeskummer zu machen. Und
wir haben das unabhängig davon gemacht, dass Tag, wo diese Folge rauskommt, Valentinstag ist, glaube ich.
Genau.
Und wir haben das beide nämlich nicht auf dem Schirm gehabt. Aber es ist heute Morgen habe ich Konsti direkt noch geschrieben, meinte so, wir sind so topical.
Ja. Jetzt apropos
Valentinstag, wie sieht es denn aus?
Hast du jemals Valentinstag so richtig zelebriert eigentlich?
Ich hatte ganz selten die Möglichkeit dazu, weil ich irgendwie im Februar konsequent eigentlich immer Single war.
Februar, der Single-Monat.
Also das ist
bald Valentinstag, schnell Schluss machen.
Oh, das ist interessant. Ich muss tatsächlich nochmal einer Freundin schreiben. Das ist nochmal ganz interessant, aber das muss ich morgen erst machen. Ich kann mich da nicht dran erinnern, das irgendwie jemals irgendwie groß zelebriert zu haben. Nee, du?
Ja, witzig, ne? Ich habe tatsächlich gestern, glaube ich, mit meiner Freundin kurz drüber gesprochen, weil sie so einwarf, wollen wir uns zu Valentinstag was schenken? Und wir waren beide so, Also ich ergreife generell mal die Gelegenheit spontan, dass wir uns irgendwie was Gutes tun oder was schenken oder einen schönen Abend zusammen verbringen. Ich brauche jetzt diesen Valentinstag nicht unbedingt. Der Öko in mir schreit auch sofort, Blumenbusiness profitiert und das alles nicht nachhaltig und Pflanzenmüll und weiß ich nicht. Aber weiß ich nicht, vielleicht schenke ich ja eine schöne Topfpflanze oder so. Insofern, nee, war ich noch nie so richtig. Ich habe auch nie ein unbekanntes Valentinsgeschenk bekommen. Weißt du, es gab doch auch bei unserem alten Gymnasialknast gab es ja auch diese Aktion an Valentinstag, dass dann die Oberstufe in die Klassen reingegangen ist und Rosen verteilt hat, so Roses Anonymous quasi. Ja. Wir haben drei Rosen für Kevin. Kevin, die haben drei Menschen eine Rose gekauft. Und dann gab es da immer noch so ominöse Briefchen mit, von wem das wohl sein mochte.
Ja, genau.
Da habe ich, glaube ich, einmal eine bekommen und letztendlich war sie von einem Kumpel, glaube ich, genau, der so ganz viele Rosen gekauft hatte für sein gesamtes Umfeld.
Süß.
Genau, aber das war natürlich auch nicht das, was ich eigentlich, wonach sich mein Herz gesehnt hatte. also insofern kein Valentins-Fan. Genau, und vielleicht geht es ja auch allen anderen so, die gerade Single sind, dass dieser Tag vielleicht eher Liebeskummer hervorruft, als dass so ein zynisches, wir brauchten sowas. Und dann hatet man online rum und gehört zu der einen Gruppe, die sagt, alles kacke. Und es gibt auch die andere Gruppe, die sagt, lass sie doch in Ruhe. Genau, und deshalb sprechen wir heute also über Liebeskummer.
Ja.
So ist das. Was ist Liebeskummer, Felix?
Das ist mal eine richtig gute Frage.
Was würdest du sagen, was ist Liebeskummer? Was ist Liebeskummer für dich, Felix?
Ja, ich würde behaupten, Liebeskummer ist halt keine spezifische Emotion, sondern eher so ein Konglomerat, so ein Clusterfuck von Emotionen. Und auch immer anders. Also ich habe Liebeskummer immer anders wahrgenommen. In jeder Situation, in der ich das irgendwie erlebt habe, war das immer irgendwie eingefärbt durch die Situation, aus der es entstanden ist. Manchmal hat das sehr starke, auch irgendwie körperliche Konsequenzen bei mir gehabt. So Appetitverlust oder Übelkeit oder irgendwie und ne, bis hin zu irgendwie Schmerzen auch tatsächlich. Manchmal war das eher sowas, was Psychisches, manchmal ging es in die Traurigkeit, manchmal war ich eher wütend, verletzt immer, ne? Und dann gibt es ja auch tausende verschiedene Gründe, aus denen man irgendwie Liebeskummer empfinden kann. Wir haben da tatsächlich mal eine Studie auch gefunden und die sagt, es gibt grundsätzlich so drei Umstände, unter denen effektiv Liebeskummer existiert. Und zwar einmal ist das bei, zwei waren es, zwei Umstände. Und die haben gesagt, einmal passiert das bei Trennungen oder es passiert halt bei einseitiger Verliebtheit. So, also wenn ein Mensch in den anderen verliebt ist, ohne dass das irgendwie eine bestimmte, ohne dass das irgendwie beiderseitig ist, dann führt das gerne mal zu Liebeskummer. Oder halt eben Trennung. Und ja, ich finde, es gibt auch noch die Option, dass man so allgemeinen Liebeskummer hat. Und ich finde, das ist zum Beispiel beim Valentinstag kann das öfters mal passieren, dass man irgendwie, man sieht dann so, weiß ich nicht, glückliche Pärchen in der Werbung und was, ne? Und denkt sich so, ja.
Ich werde allein und einsam sterben.
Ja, genau. Und ich finde, das ist so der Universale, der Weltschmerz unter den Liebeskummern. Ne? Aber wie ist denn das für dich? Wie würdest du denn behaupten, was Liebeskummer ist für dich?
Genau, also ich denke, du hast schon sehr viele richtige Aspekte benannt. Ich denke, dass es eher ein Zustand ist tatsächlich als ein spezifisches Kummergefühl. Also ich denke auch, was du schon gesagt hast, manchmal ist es ja auch mit Wut assoziiert oder mit so einer Taubheit, das kenne ich persönlich auch, dass das einfach alles sehr schwer wird und man gar nichts mehr fühlt. Das geht ja auch. Und insofern ist es ein ja, Geisteszustand für mich, in dem ich mich einfach permanent mit ja, so einem themenspezifischen Trauergefühl herumschlagen muss. Ja, wie ein schwerer Klotz am Bein, der mich immer wieder runterzieht, weil ich immer wieder dran denken muss, dass ich eben in Hinsicht Liebe, in Hinsicht Romantik gerade Kummer habe. Warum auch immer. Genau. Und ich
Ach
kenne auch
so.
beide Formen, die du beschrieben hast. Also ich würde definitiv auch sagen, es gibt das Gefühl der Ablehnung, weil unerwidert, und dann gibt es den Liebeskummer wegen Trennungen, und da
Und
kann
es
man
gibt
immer noch also unterschiedliche Assoziationen
es
zu
waren
haben und
doch drei.
Intensitäten zuordnen. Drei, was ist das
Es waren
dritte?
doch drei. Es ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Sie heißt. Und zwar kam es mir gerade, weil du sagtest, hier und da. Auch Probleme und dergleichen. Liebeskummer kann laut dieser Studie auch passieren, wenn in einer Partnerschaft der Haussegen schief hängt und
Ach
man
was.
einfach Streit hat miteinander und
Das ist auch schon Liebeskummer.
antizipiert, dass da eventuell eine Trennung ins Haus stehen könnte. Und das kann ich nachvollziehen. Das hatte ich aber auch schon mal irgendwie, dass du so denkst, oh, wir steuern hier gerade auf irgendwas zu, was ich gar nicht will und dann wirst du ja auch schon so und kannst da auch schon so ein bisschen rein versinken, habe ich zumindest schon mal
Ja,
erfahren.
ich kann verstehen, was das für ein Gefühl ist. Doch, durchaus. Ja,
Ne?
das ist Liebeskummer.
Ja, und die meisten Menschen, also die meisten von unseren ZuhörerInnen, werden das entsprechend auch schon mal erfahren haben, nehme ich an. Also, weil das ist ja so ein zentrales Konzept zur Menschlichkeit, ja, Liebe und Partnerschaften.
Aber
Und
generell, wann würdest du sagen, wann hattest du denn das erste Mal Liebeskummer, Felix?
oh, das erstmal so richtig schlimm.
Ja, genau, also nicht, ja, weiß ich nicht, was du als
Also,
ersten Liebeskummer definieren
ja,
würdest.
das ist, pass auf, weil das ist ganz lustig, weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich schon immer irgendwie, ich weiß nicht, ich habe schon ganz früh, habe ich mich in Menschen verliebt. Weißt du, so auch als Kind schon. Ich kann mich da ganz bewusst dran erinnern. Da war dann so jemand im Kindergarten schon. Mit der habe ich immer Barbies gespielt, damals tatsächlich.
Schön.
Und so. Und dann war ich auch ein bisschen verknallt. Und dann habe ich ihr das gesagt, dann waren wir erstmal keine Freunde mehr.
Oh no.
Ja, das
Direkt der
war
erste Korb. Das ist ja
das
richtig
ja, richtig
heftig.
traurig, ja. Dann hatte ich das in der Grundschule nochmal, so um den Dreh, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war so komplett unerwiderte Affection, zumal ich ja auch in der Grundschule überhaupt nicht wusste, wie man sowas ausdrückt.
Ja, ja,
Ja,
ja, ja.
also man ist da ja, das ist auch ein gesellschaftliches Problem, glaube ich. Das ist dieses, dieses generelle Ding, dass gerade männlich erzogenen Menschen oft gesagt wird, oder halt aber generell so, dass man sagt, ja, wenn er dich irgendwie schikaniert, dann heißt das, dass er dich mag oder so, ne? Und das heißt dann auf der einen Seite, dass weiblich erzogenen, feminin erzogenen Menschen irgendwie mitgegeben wird, dass wenn Leute scheiße zu dir sind, dann heißt das, dass sie dich mögen. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch maskulin erzogenen Menschen, dass den, die, den, den Auftrag mit, Leute, die sie mögen,
Zu
Kacke
erobern.
anzumachen auch so, ja, und scheiße zu sehen zu sein, weil so ist das halt, so hat
So
man sich zu
wollen die das
verhalten.
ja
Ja, genau,
auch
und das
angeblich.
ist in vielerlei Hinsicht sehr dumm. Und ja, das war da dann immer irgendwie so ein bisschen, dann, ne,
Und
und
dann
dann hat
hattest du
man sich
Kummer.
verguckt und dann, also ich habe eine ganze Reihe nicht erwiderten Verliebtheitsgefühlen, die ich dann irgendwie zu bestimmten Ausmaßen irgendwie verfolgt habe oder halt eben auch nicht. Und ich glaube, das erste Mal, dass mich das richtig, richtig, richtig fertig gemacht hat, war am Ende meiner ersten Partnerschaft so, wo ich dann mit meiner damaligen ja, Freundin, Ex-Freundin, das zeichnete sich über eine Weile lang ab. Da war das dann so, sie hatte dann noch so einen anderen Typen kennengelernt und wir hatten so ein paar Probleme, die ich jetzt vielleicht auch hier im Rahmen dieses Podcasts gar nicht unbedingt breittreten will, auch wenn das 10 Jahre her ist. Jetzt ziemlich genau 10 Jahre her. Also tatsächlich, irgendwann diesen Sommer jährt sich das 10-jährige
Die
Jubiläum von Wir
10-jährige
haben uns
Trennung.
getrennt. Aber irgendwann jetzt jährt sich auch 10-jähriges Jubiläum von Wir waren zusammen. Also so lange waren wir ja nicht zusammen. Ich glaube, sechs
Ja, ja, ja,
Monate.
ja. Also wie das bei ersten Beziehungen eben so ist. Also.
Ja. Und da war es dann so, da bin ich zu ihr gefahren, sie wohnte in Gifhorn, dann bin ich mit dem Zug dahin gefahren und wir haben, ja, ich habe das schon auch wieder, ich habe das schon so ein bisschen antizipiert, dass da jetzt was Schlimmes passiert. Und das war eine sehr schlimme Zeit,
Ja.
weil so, man lebt so mit dieser Ungewissheit und diesem Druck und ich wusste, also damals war es auch schon so, ich hatte nicht so wirklich Appetit, ich konnte nicht wirklich schlafen richtig. Es war halt einfach wie so ein Engegefühl in der Brust einfach, ja. Wie
Ja.
wenn so jemand unter den Brustkorb greift, so unter die Rippen rein, so in die Magengegend und dann nach oben zieht. So hat sich das angefühlt. Dann bin ich zu ihr gefahren, dann saßen wir bei ihr und ich erinnere mich noch ganz deutlich, wir haben damals Sonne von Farin Urlaub Racing Team gehört.
Oh Gott, jetzt kommt die Musik ins Spiel.
Aber ja, pass auf, weil kennst du das Lied?
Nein.
Pass auf. Und zwar handelt das auch, das hat den Text hier, der Morgen graut, ich bin schon wach, ich lieg im Bett und denke nach, mein Herz ist voll, doch jemand fehlt, ich hätte dir gern noch so viel erzählt. Und so. Du stehst nie mehr vor meiner Tür, die Sonne scheint, ich hasse sie dafür. Traurig sein hat keinen Sinn, die Sonne scheint auch weiterhin, das macht den Schmerz ja so brutal. Die
Gott,
Sonne
was habt ihr
scheint,
gehört
als wäre es
währenddessen?
ihr egal. Es ist nicht wie im Film, man kann nicht einfach gehen, man kann auch nicht zurückspulen, um das Ende nicht zu sehen. Ne?
Ach Gott.
Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, und auch wenn das jetzt kitschig klingt, ich hab heut Nacht um dich geweint, ich wünsch dir, dass die Sonne für dich scheint. Und so saßen wir da und hielten uns in den Armen und haben uns voll geheult. Beide. Also das war
Wow.
halt irgendwie auch so ein bisschen kathartisch.
Ja, 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 ja,
Weil wir saßen da und haben beide festgestellt, wir wollten das so sehr, dass das hält und dass das funktioniert eigentlich. Und ich
aber
glaube,
ging
wir
nicht.
haben, ja, ging zu dem Zeitpunkt wirklich nicht. Und dann haben wir uns einfach dann, das werde ich nie vergessen, wie wir da saßen, diese Musik lief. Und man, wenn man auch gar nicht anders kann und dann läuft das und dann hat man so, und dann sind die Tränen auch so heiß, wirklich. Also so wirklich dieses, ne, dass du das so richtig merkst, weil das wird so richtig, da fließt es dir so warm aus den Augen raus. Und
Ja.
dann saßen wir da und haben uns einen vorgeheult gegenseitig. Und dann bin ich bin ich gegangen zum Bahnhof und ich wollte überhaupt nicht. Also ich wollte überhaupt nicht gehen, ich wollte gar nicht. Ich habe den Zug verpasst, glaube ich, oder fast verpasst und stand dann da noch irgendwie am Bahnhof rum und war, boah, und dann war ich wochenlang zu Tode betrübt. Also wochenlang hast du mich komplett, da
Beschreib
hast
doch mal
mich.
einen Tag mit Liebeskummer. Wie bist du aufgestanden und wie kam dann das Gefühl und wie hat sich das dann
Also damals war es so, ich
geäußert?
bin dann aufgestanden, mir ist dann nach dem Aufstehen oder beim Aufstehen bewusst geworden, dass ich diesen lieben Menschen jetzt so in meinem Leben nicht mehr habe. Dann habe ich das erstmal scheiße gefunden und dann musste ich ja zu dem Zeitpunkt damals irgendwie zur Schule gehen. So, dann habe ich mich halt zur Schule geschleppt und dann habe ich da in der Schule gesessen und habe vielleicht da auch schon irgendwie mit den Tränen gekämpft und sowas hier und da. Vielleicht mit Leuten drüber geredet. Habe versucht, auch viel das von mir selber wegzuschieben, weil also ich hatte damals noch kein Toolkit, wie man Trauerarbeit leistet. Also ich wusste nicht, wie man ordentlich trauert, so um Menschen. Das heißt, ich hatte keine Ahnung, wie ich jetzt damit umgehen soll, dass dieser Mensch aus meinem Leben ist. Und was mir die Popkultur oder was mir die Sozialisierung so gesagt hat, ist, wenn man sich trennt, muss man sich scheiße finden. Das ist übrigens eine Lüge, liebe Menschen.
Und sich scheiße fühlen und überhaupt und
Ja.
sich darin suhlen.
Ja, also sich in seinem eigenen auch Selbstmitleid, ne? Das ist ja auch so
Ja,
eine Sache, die
ja,
jetzt hier
ja,
ganz,
ja,
ganz
ja,
kommt.
ja.
Und alles, was ich hatte, war nur Zeit. Zu viel davon und zu viel
Zu viel
Selbstmitleid.
Selbstmitleid, ja.
Und das war halt schon eine ziemlich fiese Geschichte. Und dann haben wir halt auch einen kleinen Rosenkrieg gehabt miteinander,
Oh nein.
wo wir uns dann gegenseitig erzählt haben, wie viel besser es uns doch jetzt geht, wo wir uns getrennt. Ja, dieser Blödsinn, ja, der ja auch nicht stimmte.
Ja.
Gott sei Dank haben wir Jahre später das aufarbeiten können tatsächlich. Und ja. Wir haben sogar eine Zeit lang kurz drüber nachgedacht, ob wir es nicht nochmal versuchen miteinander. Und dann habe ich damals eine sehr blöde Entscheidung getroffen, die das dann komplett negiert hat und zunichte gemacht hat. Aber wir sind jetzt gute Freunde, auf jeden Fall.
Das ist schön. Das
Und
ist ja
das
auch eine
ist
Art Happy End.
auf jeden Fall. Und ich finde, das ist zum Beispiel auch was, was ich auch unbedingt irgendwie an unsere HörerInnen weitergeben möchte. Und zwar, zum einen, wenn man sich trennt, heißt das nicht, dass man sich jetzt spinnefeind sein muss. Absolut nicht. Man darf natürlich sauer sein und man darf auch ein bisschen verletzt sein. Das darf man sich ja zugestehen. Aber man muss immer noch daran denken, dass dieser Mensch, von dem man sich getrennt hat, ja auch ein Mensch ist. Der hat ja auch Gefühle, der hat ja auch sein eigenes Inneres. Dem kann man auch wehtun. Ich glaube, selbst dem größten Arschloch, der sich irgendwie möglichst scheiße verhalten hat, dem kann man auch irgendwie wehtun. Das muss man nicht tun. Man kann da dann im Zweifel auch drüber stehen, vielleicht. Und man kann sich viel denken. Die Frage ist nur, ob man das dann aussprechen muss oder sowas. Eine gescheiterte Liebesbeziehung muss nicht eine gescheiterte Liebesbeziehung bleiben. Es kann auch im Zweifelsfall eine Freundschaft daraus werden. Das braucht viel Zeit und das braucht viel Arbeit. Aber das kann funktionieren. Ich sage nicht, dass das immer die angezeigte Variante ist, ja, mit der man jetzt irgendwie arbeiten muss. Aber es kann auf jeden Fall funktionieren. Ich habe das jetzt, in meinem Leben ist mir das zweimal passiert und ich bin beide Male sehr froh drüber. Und mein Leben ist besser, weil es so ist.
Das ist schön, das
Ja.
ist wunderschön, um Jogi Löw zu zitieren. Ja, ich glaube, dass Liebeskummer grundsätzlich auch ergründet werden will, weil viele ja, Selbstverständnisse dahinter stehen. Also auch Ursachen hinter Liebeskummer aufzudecken, ist manchmal gar nicht so einfach, warum das einen jetzt so speziell fertig macht. Ich kenne es beispielsweise so, dass auch viel von wie wir Liebeskummer ausleben und wie er uns trifft, darüber aussagt, was wir für ein Selbstbild haben. Also ich denke, ich hatte immer ganz massiven Liebeskummer, vor allem nach Trennungen, weil ich die Beziehung, die ich verloren hatte, mit meinem Selbstwert assoziiert hatte. Also dadurch, dass
Ja.
mich jemand anderes toll fand, fand ich mich dann auch temporär gut. So, ich hatte immer so richtig massive Probleme damit, mich selbst zu akzeptieren und mich irgendwie gut zu finden. Und in dem Moment, wo das jemand von außen gemacht hat, war ich so, oh mein Gott, vielleicht bin ich ja doch nicht scheiße, vielleicht bin ich ja voll annehmbar und solange ich das von vielleicht der anderen Person spüre, vielleicht bin ich ja was wert, solange ich das von der anderen Person spüre, solange kann ich das auch glauben und solange geht es mir gut. Das heißt aber gleichzeitig, dass auf dieser Person natürlich auch und auf der Beziehung damit auch so ein riesiger Druck gelastet hat. Also in dem Moment, wo das wegbricht, bricht auch ja eine Welt zusammen, ein Selbstwertgefühl zusammen. Und das muss sich dann erst neu aufbauen. Ja. Und da halte ich es für unabdingbar, dann eben auch dezidiert drüber zu sprechen und das nicht alles in sich reinzufressen. Und das ist auch manchmal Grundlage für so eine richtig eklige emotionale Abhängigkeit. Ne? Also ja, in dem Moment, ja. wo wir sowas dem Partner, der Partnerin zumuten, sowas zu sein für uns, trifft uns dann der Liebeskummer natürlich noch heftiger. Sei es in, was wir jetzt beschrieben haben, in Momenten der Beziehungskrise oder in, ja, einfach nur Situationen, wo wir vielleicht Streit haben, wo irgendwas nicht so passt, wie wir uns das vorgestellt haben. Weil auf der Beziehung generell so ein hoher Stellenwert lastet, dass das ja unabdingbar, unersetzbar ist. Und das ist auf keinen Fall gesund.
Ja, ich kann da auch noch mal was zu sagen. Das ist nämlich sowas, was ich auch lange Zeit immer gemacht habe. Also ich habe immer mich Hals über Kopf in irgendwelche neuen Partnerschaften und oder irgendwie die Möglichkeit einer neuen Partnerschaft gestürzt. Also irgendwelche Verbamselungen haben dann die Leute immer auf so einen sehr, sehr hohen Sockel gestellt. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen dieser Position nicht gerecht werden können. Gar nicht. Weil man übermenschliche Anforderungen an sie stellt, die sie nicht einhalten können. Also kein Mensch ist so, wie man sich diesen Menschen dann idealtypisch auf so einem Sockel vorstellt. Und tatsächlich hat mir das mal jemand gesagt auch und hat dann gesagt, hör mal, du stellst mich hier so dar, als wäre ich jemand, der ich überhaupt nicht bin. Und das kann ich nicht sein. Solange du das machst, hat das auch keine Perspektive für mich, weil das kann ich nicht, dem kann ich nicht gerecht werden. Und das klang erstmal sehr hart, aber das war natürlich auch nicht falsch. Und ich habe auch selber mal erleben müssen, wie das ist, wenn sich tatsächlich jemand so mit seinem gesamten Gewicht und auch seiner gesamten psychischen Gesundheit an jemand anderen dranhängt.
Ja.
Und als ich das dann selber mal erlebt habe, wie das ist, wenn jemand dich auch so, und das ist auf der einen Seite ein sehr schönes, aber auf der anderen Seite ein sehr, sehr schwieriges Gefühl, wenn dich jemand so wirklich kompromisslos liebt, aber halt auch so sein komplettes oder ihr komplettes Leben nach dir ausrichtet und so viel Gewicht auf deine Schultern stapelt legt. Quasi und man dann da sitzt und man sich denkt, aber ich bin nicht der, also das ist so ein bisschen wie in Leben des Brian, ja, da kommt dann jemand an und sagt, der Messias, und du sagst, ich bin nicht der Messias. Das war tatsächlich eine Partnerschaft, die ich dann auch beendet habe, einfach weil ich diesen Anforderungen nicht mehr gerecht werden konnte. Und das hat mich auch sehr traurig gemacht. Also auch das eigene Beenden von Partnerschaften kann bestimmt auch zu Liebeskummer führen. Also es ist oft so, glaube ich, dass immer dargestellt wird, dass der mit jemandem Schluss macht irgendwie, dann danach glücklicher ist. Und bestenfalls ist das ja irgendwann auch so, aber das muss ja nicht direkt so sein, glaube ich nicht. Und das ist schon echt auch hardcore schwierig.
Ne? Tja, das ist auch etwas, was ich nicht so gut beurteilen kann. Ich oute mich an dieser Stelle. Ich hatte vielleicht vier so ernsthafte Partnerschaften und mit mir wurde viermal Schluss gemacht. Ich habe noch nie eine Partnerschaft beendet. Stell dir das mal vor. Und insofern kann ich ja auch so aus Erfahrung berichten, dass das meinem Selbstwertgefühl natürlich jedes Mal, wenn es dann so mustermäßig nochmal passiert ist und nochmal passiert ist und nochmal passiert ist, total negativ in die Karten gespielt hat. Und um das auch nochmal kurz ein bisschen auszuführen, wie ich so auf Liebeskummer reagiert habe, ich habe mir so anno 2013, nee, kann nicht sein, ich hatte schon Abitur, ich habe meine Ausbildung angefangen, so 2014, 2015 habe ich dann, als Spotify so ein bisschen populärer wurde damals, eine Playlist auf Spotify angelegt mit dem Titel Ultimativ Depressiv. Also unglücklicherweise depressiv als Adjektiv benutzt, um meine Stimmung zu beschreiben, die, von der ich nicht weiß, ob ich sie damals wirklich hatte. Also auch ein das ist ja eigentlich eine Krankheit, soll man nicht als Adjektiv einfach um sich schmeißen. 90 Songs, 6 Stunden, 11 Minuten, ein Song trauriger als der andere. Ja. Und jedes Mal, wenn es dann nun in meinem Beziehungswirrwarr dazu kam, oh Gott, hier sind auch noch Vorschläge von anderen Songs, die ich auch noch reinnehmen könnte, die ich auch gehört habe damals, habe ich diese Playlist wirklich angemacht und gehört und mich darin gesuhlt und also es wurde immer schlimmer und vor allem, das möchte ich jetzt auch nochmal so ein bisschen ausführen, Liebeskummer ist auch so ein, ja, oder so, sich so gebrochen fühlen und kaputt sein und das ist auch ein Zustand, der medial so ein bisschen glorifiziert wird manchmal. Also jetzt, ich weiß nicht unbedingt, ob das geschlechterspezifisch unterschiedlich ist, aber ich persönlich hatte dann irgendwann das Gefühl, ich muss auch anderen so ein bisschen subtil mitteilen, oh ja, also ich bin total kaputt und so. Und ich möchte an dieser Stelle auch negativ Tumblr erwähnen als Medium für, vor allem Teenager und so junge Erwachsene, die da wirklich auch in so ein Rabbit Hole reinfallen können von Trauer, von oh mein Gott, mir geht es so schlecht, Selbstmitleid und tatsächlich auch Selbstverletzung. Also ich habe damals auch bei Bekannten gesehen, dass die Bilder geteilt haben. Das ist also im Endeffekt so ein, wer das nicht kennt, das ist so ein riesige Bilder-Blog-Plattform. Man kann einen Blog schreiben, man kann auch einfach Bilder und so kleine Videos teilen und so dergleichen. Genau, und ich habe da Bekannte gehabt, die wirklich auch Bilder gepostet haben. Es hatte damals wenig Filter, was das anging, von so Ritzen, Selbstverletzungen und dergleichen, eben im Zuge davon, dass sie eigentlich Liebeskummer hatten. Und das ist nun natürlich auch eine Art, das mitzuteilen und das zu verarbeiten, die überhaupt nicht gesund ist. Und was ich auch gemacht habe, ist, dass ich dann so medial, so Social-Media-mäßig vorgelebt habe, dass es mir auch gerade wirklich richtig schlecht geht. Also ich musste der damaligen Partnerin, die ich dann verloren hatte, die sich von mir getrennt hatte, auch wirklich irgendwie subtil immer so über sehr traurige Status-Updates bei WhatsApp, so richtig cringe-mäßig eigentlich, und so düstere Profilbilder so subtil mitteilen, dass es mir auch, also ich bin so am Boden, ich bin so broken, ich bin so kaputt. Und das ist überhaupt nicht edgy, das ist einfach nur unglaublich Fremdscham und furchtbar im Nachhinein, aber ich hatte damals irgendwie gelernt, über meine so mediale Sozialisation mit dem Thema Liebeskummer, das hat so zu sein. Und das Zweite, was ich da jetzt auch noch anbringen möchte, ist so dieser Geschlechteraspekt, wie gehen denn Männer mit sowas und wie gehen Männer mit Liebeskummer um? Und so gerade in der medialen Repräsentation kannte ich eigentlich nur du haust dem Ex-Freund, andersrum, du haust dem neuen Freund deiner Partnerin aufs Maul oder du gehst dich besaufen. Und das ist genau das, was ich gemacht habe. Also ich habe niemanden aufs Maul gehauen, um Gottes Willen, könnte ich auch gar nicht. Aber ich habe mich besoffen tatsächlich. Wenn ich mich getrennt hatte, dann war meine erste Reaktion bei der nächsten Gelegenheit irgendwie zum Alkohol zu greifen. Ja. Ich möchte da jetzt eine Situation schildern, wo das auch so ein bisschen, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Da hatte sich Frau von mir getrennt, in die ich unglaublich, unglaublich verliebt war, die ich sehr geliebt habe. Und dann war ich da gerade zu Hause bei meinen Eltern und habe dann diese Trennung per WhatsApp-Nachricht erfahren dürfen. Ja, sehr, sehr kurzbündig und sehr, sehr verletzend, traumatisch für mich. Und daraufhin habe ich mir alle verfügbaren Bierflaschen, die im Abstellraum waren, also von mir, ich glaube, es waren so 8, in mein Zimmer geholt, das Licht ausgemacht, die besagte Ultimativ-Depressiv-Playlist angeschaltet und mich einfach 2 Stunden lang betrunken. Bis dann irgendwann meine Mutter in das Zimmer kam, das Licht eingeschaltet hat und dann so fragte, was denn los sei, dann meinte ich, ja, hier hat sich getrennt, doof, und dann hat sie mich auch, also da hat sie echt super reagiert und hat nicht sofort so, wie kannst du nur, das ist doch furchtbar, sondern sie hat einfach nur, glaube ich, die Flaschen weggeräumt und meinte, das ist doch auch keine Lösung. Und in dem Moment dachte ich, ja, stimmt, das ist auch keine Lösung. Da hat das dann so ein bisschen aufgehört. Aber das war die Art, wie ich gelernt habe, so geht man mit Trennungsschmerz, mit Liebeskummer um. Ja, es gibt keine Möglichkeit, dass ich mich jetzt mitteile, also hoch die Tassen. Ne? Und es macht nichts besser, im Gegenteil. Man fühlt sich mit Katern noch schlechter und heuliger und furchtbar. Aber ja, das war die Art, wie ich so Kompensationsmechanismen dazu kennengelernt.
Ich kann da tatsächlich ein paar Sachen zu sagen. Ich habe auch noch ein paar Sachen dazu zu sagen. Zum einen, ich habe eine ganz ähnliche Playlist, die heißt Abgrundtief Depressiv, weil es sich reimt. Ich habe auch, und das ist jetzt was gar nicht so lustig ist, festgestellt, das ist in dieser Studie, dieser einen Studie von 2002, wird das festgestellt, Liebeskummer ist eine der am häufigsten angegebenen Gründe oder herausgefundenen Gründe für Selbstmord bei jungen Erwachsenen und auch
Auch.
Teenagern und sowas. Also meine abgrundtief-depressiv-Liste ist ein bisschen kürzer als deine, sind nur 12 Lieder.
Ja.
Aber knallt auch.
Nenn mal drei, jetzt wo wir
Ich
schon
nenne
dabei sind.
mal drei. After After All von
Ach du
William
Scheiße.
Fitzsimmons. Regen von Enno Bunger.
Ach du liebe Zeit. Ich kann aber die TV-Noir-Version empfehlen, die ist besser als das, was auf Spotify ist.
Und ja, ich habe jetzt nur ein paar. Warte mal, was nehme ich denn noch? Nothing Compares to You von Sinéad O'Connor. Also,
Oh Mann, auch ist ja irgendwie süß, aber unglaublich traurig.
ja, so diese, das alles
So,
auch so Lieder,
soll ich noch drei sagen,
ja, sag
damit
doch mal.
wir für eure ultimativ traurig, nennt sie nicht depressiv, das ist nicht cool, ultimativ traurige Playlist. Skinny Love von Bon Iver, natürlich.
Ja, unbedingt.
The Audacity, unglaublich. Breathe Me von Sia, ein Song, den sie geschrieben hat über den Tod ihres Freundes, ja? Also und ich sitze da als Teenager und fühle mich davon angesprochen, weil sich meine 2-monatige Beziehung beendet hat. Unglaublich. Und zu guter Letzt, hier sind viele gute Sachen, also muss ich mich schon selber loben. Ja, der Klassiker, I Miss You von Blink 182. Oh. Oh, also irgendwie, da
Ja.
will ich mein altes Ich auch wieder umarmen und sagen, it's okay, it's okay.
Und das Witzige ist, diese Coping-Mechanisms, die du angesprochen hast, die kenne ich auch. Also das ist so dieses, das ist so das, was dir auch medial und sowas vorgelebt wird, als maskuline Coping-Mechanisms für Trennungen. Und da finde ich tatsächlich die mediale Vorliebe, das mediale Vorleben für feminine Coping-Mechanisms ein bisschen gesünder. Da wird
Ja.
einem häufig gesagt, ja, du holst dir dann was weiß ich, Eiscreme, Comfort Food und
Eine Freundin.
eine Freundin und dann redet ihr darüber und weint ein bisschen und guckt vielleicht ein paar Liebesfilme oder sowas. Ne? Das ist ja, glaube ich, das Klischee, was es da so gibt. Und bei Männern ist halt wirklich so, du setzt dich so einsam an die Bar.
Genau,
Und dann
wirklich. Also auch
sitzt
so
du da mit
Kopf
deiner
in der Hand,
Lederjacke.
Barkeeper, es ist der einzige Bezugsmensch, der immer wieder nachgießt. Vielleicht erzählst du dem dein Trouble.
Und der nickt dir
Genau.
dann einmal ein bisschen zu, weil er ist ja männlich.
Genau, das ist die männliche Interaktionsvorschrift bei Liebeskummer.
Genau. Und tatsächlich habe ich da auch eine ganz, ganz bescheuerte Geschichte dazu zu erzählen. Und zwar hat sich auch damals eine Freundin von mir getrennt, in Goslar noch. Das war so auf dem Papier, glaube ich, die zweite, na, die dritte längerfristige Beziehung, die ich da geführt habe, längerfristige Partnerschaft, in der ich war. Und ich habe auch einen Kumpel angeschrieben, meinte so, ey, lass uns mal einen trinken gehen. So, ich muss mal irgendwie auf andere Gedanken kommen, wir gehen mal raus und dann trinken wir einfach mal ein bisschen vielleicht. Da hatte ich schon so der Gedanke war, und wenn ich ein bisschen gesoffen habe, dann erzähle ich dir vielleicht auch was. So, wir
Ja.
gehen in die erste Kneipe rein. Und wer sitzt da? Meine Ex mit ihrer besten Freundin, ja. Sagt auch noch schön Hallo und irgendwie. Und der Typ, mit dem ich da war, meinte so: Komm, wir setzen uns da dazu. Und ich gucke ihn an.
Nein.
Ich so: Was? So, und dann, pass auf, der Abend ging dann wie folgt. Der Typ, mit dem ich eigentlich losgehen wollte, um auf andere Gedanken zu kommen, hat sich mit meiner Ex-Freundin und ihrer besten Freundin da die Lichter ausgeschossen. Und ich saß immer so einen halben Meter daneben, habe nicht am Gespräch teilgenommen und mir irgendwie Getränk after Getränk reingestellt. Hab mir dann im Kö, als wir zusammen ins Kö gegangen sind, wieso ich da nicht schon nach Hause gegangen bin, als wir zusammen ins Kö gegangen sind, habe ich mir noch so einen richtig teuren Whisky bestellt. Als ich nach Hause kam, habe ich den direkt ausgekotzt. Und das war so eine richtig, richtig dumme Nacht. Aber das hat mir dann auch mal klar gemacht, dass sich zu betrinken in solchen Situationen halt überhaupt nicht sinnvoll ist. Also
Ja.
ich glaube, es gibt auch generell irgendwie ganz wenig, nein, anders. Es gibt keine Situation, in der Alkohol eine Therapie ist.
Nee, auf gar keinen
Absolut
Fall.
nicht. Ich
Es
glaube,
ist alles
außer bei einer
angelernt.
Methanolvergiftung, dann soll man Ethanol, weil ich glaube, das hilft.
Ja,
Aber sonst nicht.
So, man muss sich da echt mal fragen, woher das kommt. Warum hast du jetzt das, was soll das besser machen? Und es ist einfach nur betäuben, ja, also der klassische Betäubungsmechanismus, aber der hält nur temporär und macht im Zweifel nichts besser. Gleiche Kneipe, gleicher Grund, bei mir übrigens auch. Da hatte ich diesen Moment, in dem ich einfach an der Bar saß und mich betrinken wollte, aus dem Grund, dass Freunde, mit denen ich mich da treffen wollte, abgesagt hatten, temporär. Und dann habe ich mir tatsächlich den stärksten Alkohol, den diese Kneipe im Angebot hatte, als kurzer bestellt. Ich glaube, zwei kurze davon. Oh, und habe die gekippt. Und das war der Moment, in dem ich realisiert habe, das ist dumm, was du gerade machst. Das brennt, das macht keinen Spaß. Du hast dafür Geld bezahlt. Hör auf damit, es ist nicht gut. Nee, also deshalb, wir raten von der Alkoholkompensation von Liebeskummer grundsätzlich ab. Denn man kann an dem emotionalen Stress von unter anderem Liebeskummer auch sterben. Man nennt das dann Broken Heart Syndrome. Hast du vielleicht schon mal gehört? Stimmt, ist eigentlich etwas, was tendenziell eher ältere Frauen betrifft, wohl im Zuge des Verlustes des Partners, ne, wenn der dann auch irgendwann an hohem Alter vielleicht auch einfach stirbt. Genau, also emotionaler Stress ist tatsächlich ein objektiv festhaltbarer gesundheitlicher Faktor. Ne? Also Stress ist ja generell total, vielfältig in den Auswirkungen, auch körperlich, und emotionaler Stress gehört dazu. Und wenn dieser Herzschmerz, wenn der Liebeskummer zu solchem emotionalen Stress führt, kann das im Zweifel wirklich ganz schön gefährlich werden, vor allem über längere Zeit. Dann haben wir auch noch solche Aspekte wie Trigger für Depressionen, für sicherlich auch Panikattacken, kann ich mir vorstellen. Ne? Ja, in dem Moment, wo der beschriebene Mechanismus, den ich jetzt an den Tag gelegt hatte, ne, die Person, mit der ich zusammen bin, hat meine Existenzberechtigung quasi verkörpert, weil ich ja sonst nichts wert bin, dann fühle ich mich ja auch unsicherer, dann wackele ich auf den Beinen viel eher und fühle mich im Leben weniger gehalten. Das ist ein Unsicherheitsfaktor, der Panikattacken auslösen kann. Also sich da mitzuteilen und einen Coping-Mechanismus, also eine Art, das zu verarbeiten, zu suchen, ist sicherlich gerade bei Männern extrem wichtig, um diese medialen Zuschreibungen von Sachen, die eben überhaupt nichts bringen, wie zum Beispiel Alkoholmissbrauch, zu verhindern. Also es sind sicherlich auch schon Existenzen daran zugrunde gegangen, dass sich Männer angefangen haben, in den Alkohol zu stürzen nach einer Trennung oder in die Spielsucht oder was weiß ich.
Pass auf, ich kenne jemanden, das ist ein ganz interessantes Beispiel für auch einfach das Beziehungstrauma bei einem Mann. Ich werde da jetzt auch keine Namen nennen und nix, aber ich kenne jemanden, der hatte Anfang seiner Studienzeit so mit 18 ungefähr, glaube ich, so eine große Liebe. Und das hat auch erstmal alles irgendwie funktioniert. Und dann hat sie sich aber von ihm getrennt, soweit ich weiß. Und seitdem, und der Mann geht jetzt auf die 40 zu, glaube ich, seitdem hat dieser Mann, oder hat, glaube ich, die 40 auch schon, aber auf jeden Fall seitdem hat dieser Mann nie wieder eine ernstzunehmende Beziehung geführt.
Ja, nicht. Ich kenne auch jemanden tatsächlich aus dem Bekanntenkreis meiner Mutter.
Weil der sich so kaputt gefühlt hat und so jeglichen Glauben daran verloren hat, dass das funktioniert und so ein geringes Selbstbewusstsein hat, Selbstwertgefühl und auch so ein geringes Gefühl der Selbstwirksamkeit in dem Sinne, dass der sich einfach nicht vorstellen kann, dass das wieder funktioniert. Und das ist dann so eine self-fulfilling prophecy, weil wann immer da irgendwas passieren könnte, schiebt er das direkt von sich weg. Und das ist doch auch kein, also ich kann mir das nicht vorstellen, das ist doch kein Leben. Also, ne, wenn man eigentlich auch ein romantisch veranlagter Mensch ist, ja, also es gibt ja durchaus Menschen, die haben das nicht. Die haben kein Bedürfnis nach romantischen Beziehungen und das ist völlig in Ordnung und das ist auch in Ordnung. Aber wenn man eigentlich romantisch veranlagt ist und sich einfach so sehr in seinem eigenen Selbstmitleid auflöst, weil man nicht weiß, wie man mit diesem Trauma umgehen soll, dass man dann nie wieder irgendwas Positives in der Hinsicht fühlen kann.
Das weitreichende, langanhaltende Folgen. Also halten wir fest, Liebeskummer kann Trauma auslösen, die das Leben nachhaltig zeichnen und beeinflussen und in eine andere Richtung lenken. Umso wichtiger, sich da mitzuteilen, ne, und ins Gespräch zu gehen und irgendwie am besten mit Freunden, mit Familie zu reflektieren, was da genau passiert ist, warum fühlen wir uns überhaupt so schlecht? Ich finde, es ist einfach auch objektiv nicht immer festhaltbar. Warum macht mich das denn jetzt genau so fertig? Also, und viele tendieren dann ja auch zu so Mechanismen wie eben auch Hass, also dass du den Partner, die Partnerin einfach antagonisierst, ganz massiv, und dann nicht mehr mit ihr sprichst. Ich kenne das eigentlich auch, das war für mich auch normalisiert, so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, mit der Ex-Freundin, mit dem Ex-Freund, spricht man nicht mehr, den hasst man, den findet man scheiße, ja, die blöde Schlampe, das blöde Arschloch. Und das hatte ich persönlich nie. Ich bin nie mit Hass aus einer Beziehung rausgegangen. Ich kann zum Glück festhalten, dass ich auch mehrere meiner Ex-Freundinnen mittlerweile wieder in einem freundschaftlichen Verhältnis in meinem Leben habe. Und das bin ich auch sehr froh drum. Aber das habe ich als normal kennengelernt. Also alle Trennungen, die ich erlebt habe, waren eklig und giftig. Zumindest so ein bisschen. Und man hat sich dann noch einen reingerieben. Und was wir sicherlich auch festhalten können an dieser Stelle ist, dass es ja gerade auch für Frauen gefährlich sein kann, so Liebeskummer auszulösen. Denn die Femizide, denen wir uns ja auch beschäftigt haben in den letzten Monaten, zumindest in meiner Instagram-Bubble, also dass Frauen einfach umgebracht wurden, weil sie Frauen sind ja auch häufig Beziehungstaten.
Ja, ne? ganz deutlich.
Frau trennt sich, Mann kommt nicht drüber hinweg, Mann bringt Frau um. So weit kann Liebeskummer führen. Und deshalb ist Liebeskummer auf keinen Fall ein Problemfeld und ein Leidensfeld, das wir wegschieben sollten, auch als Mann, als Männer.
Absolut nicht.
Und das trivialisieren sollten. Also indem wir halt sagen, ja okay, dann besauf dich halt einmal und dann ist gut. Sondern nee, also seid für eure Freunde, eure männlichen Freunde auch einfach da, ne? Und gebt ihnen ein Ohr und hebt nicht, also drückt nicht runter, dass das jetzt für sie so wichtig ist. Sondern hört dem zu, weil weiß der Himmel, was das für Folgen haben kann.
Redet drüber. Also das ist tatsächlich auch das, was diese Studien, die wir uns angeschaut haben, festgehalten haben. Es kann zu einer enormen psychischen Entlastung führen, wenn man über seine Probleme reden kann. Das klingt natürlich erstmal irgendwie selbsterklärend und irgendwie naheliegend und bla, aber wie viele von euch machen das denn wirklich? Also ohne euch zu nahe treten zu wollen, liebe ZuhörerInnen, aber ist es denn wirklich so, dass nur weil man sich denkt, ja, es wäre schon gut, wenn ich darüber mal reden würde, dass man dann auch seine Freunde fragt und sagt, hey, sag mal, XY hat sich von mir getrennt, ich möchte da bitte gerne mal drüber reden, kannst du mal vorbeikommen? Also ich weiß das noch genau, als meine letzte Freundin mit mir Schluss gemacht hat, das war auch so super traurig und super traumatisch. Wir haben Gott sei Dank das nochmal nacharbeiten können, aufarbeiten können, das war sehr gut. Ist aber auch nicht in allen Fällen irgendwie immer eine Möglichkeit. Aber da habe ich das einer sehr guten Freundin von mir geschrieben und habe gesagt, hey, ja, hier, XY hat sich von mir getrennt. Und die gute Freundin von mir meinte, was machst du morgen? Hast du Bock auf Eis? Und kam halt wirklich mit Eiscreme vorbei und wir saßen im Bett und haben irgendwie einen Film geguckt und ich habe geweint und sie hat mich ein bisschen getröstet und wir haben ein bisschen gekuschelt und ich habe mich ein bisschen auskotzen können und das hat so, so dolle geholfen, wirklich. Ja. Das war wirklich, wirklich ganz großartig. Und deswegen, man darf da auch ruhig proaktiv sein. Also wenn ihr mitbekommt, da ist eine Trennung passiert, dürft ihr als Freunde auch, das sei euch erlaubt. Ja, wenn ihr euch nicht sicher seid, darf ich das, dann habt ihr jetzt von uns die Erlaubnis bekommen.
Auch mehrere Freunde übrigens. Ja. Meine letzte Trennung lief genauso ab. Ich habe direkt, also ich habe auch da wieder eine verhängnisvolle WhatsApp-Nachricht bekommen, aber da wurde angekündigt, dass mal mit mir gesprochen werden müsste. Und ich wusste sofort, was das bedeutet. Und es ist auch eine filmreife Trennung, wirklich. Im windigen Tempelhofer Feld führten wir das letzte Gespräch miteinander. Ah, schön. Und dann habe ich direkt einer guten Freundin und einem guten Freund geschrieben, so, oh mein Gott, was soll ich tun? Hilfe, Hilfe, sie trennt sich. Und dann habe ich mich am gleichen Abend noch mit der Freundin getroffen und am nächsten Tag, damals, als es noch offene Bars gab und man noch keine Masken tragen musste und so, mit einem Freund. Und da haben wir uns auch nicht betrunken, sondern einfach ein Weinchen getrunken und geredet und das hat also dann zwei Perspektiven dann zu dem Thema zu hören und da irgendwie drüber reden und das verarbeiten zu können. Das hat bei mir dazu geführt, dass es innerhalb weniger Wochen für mich auch tatsächlich abgefrühstückt war und ich damit einen guten Umgang finden konnte. Deshalb traut euch das auch mehreren Leuten zu sagen und wenn ihr ZuhörerInnen seid, dann fangt nicht an, drüber zu lästern, dass dieser Mensch sich mehreren Menschen damit anvertraut und in Anführungszeichen Leute voll heult. Manchmal muss das einfach sein. Und wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann seid so nett und lehnt das ab und macht euch nicht im Anschluss drüber lustig, dass dieser Mensch Emotionen hat, die er mitteilt. Ja? Ja. Das ist auch wieder eine Sache, wo sich Menschen verletzlich zeigen und sich euch verletzlich gegenüber zeigen und das offenbaren. Das ist immer auch mit Schamgefühl verbunden und mit sich trauen verbunden. Macht euch nicht drüber lustig. Ja? Das kann uns allen passieren. Wir können alle in dieser Situation sein. Geht damit respektvoll um.
Und ich sag's euch, wie es ist. Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt klinge wie so ein alter Hippie, ne? Aber wer mit seinen eigenen Gefühlen sich auseinandersetzt und sich mit seinen eigenen Emotionen auseinandersetzt, der ist dann letztlich auch weniger anfällig für diese Arten von Liebeskummer. Weil je besser man reflektiert und je mehr man auch die eigenen Vorgänge im eigenen Kopf versteht und weiß, okay, ich habe die Tendenz, so und so auf diese und solche Sachen zu reagieren oder ich habe irgendwie mir diese Charaktereigenschaft über die Zeit angeeignet und irgendwie und hast du nicht gesehen, dann geht es auch viel besser, solche Probleme losgelöst von so sehr persönlichen Geschichten zu verstehen. Natürlich kann man die eigene gescheiterte Partnerschaft nicht immer irgendwie mit Abstand betrachten, das ist schwierig und das ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll, aber je mehr man auch in sich selber hineinhorchen kann, desto einfacher wird es sein, diese Sachen zu verarbeiten. Und das ist wichtig. Denn man kann nicht immer davon ausgehen, dass man irgendwie ein klärendes Gespräch mit einem Ex-Partner, einer Ex-Partnerin führen kann. Das kann auch mal nicht passieren. Dann muss man aber trotzdem in der Lage sein, das für sich selber abzuschließen. Und das ist halt viel emotionale Arbeit. Und da muss man bereit sein, sich seinen eigenen Emotionen zu stellen. Und da muss man halt im Freundeskreis, wenn man die Freunde hat, da muss man den Leuten auch unter die Arme greifen. Da darf man halt absolut nicht, wie Konsti richtig sagt, absolut nicht drüber lästern. Denn wenn sich jetzt einer hinstellt und sich verletzbar macht und erzählt von seinen inneren Zuständen, dann ist das ein ganz, ganz großes Zeichen von Stärke einfach. Also
Genau.
das ist wirklich, wirklich stark, das Innerste nach außen zu kehren und seinen Freunden mitzuteilen. Das ist ganz großartig. Ich habe sehr viel Respekt vor allen Menschen, die das tun können.
Genau, also wir wollen weiter dazu ermutigen und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, was, wenn ihr kein Netzwerk habt, dem ihr das mitteilen könnt? Liebeskummer ist ein triftiger Grund für Therapie, gerade wenn
Ja.
es die massiven Einschränkungen des persönlichen Lebens mit sich führt, wenn da ein Trauma vorhanden ist, wenn da auch Sachen passiert sind, die ja den Alltag einfach jetzt belasten, wenn man an nichts anderes mehr denken kann, etwas, was Depressionen auslösen kann, was eben auch Angstzustände auslösen kann. Das ist definitiv ein valider Grund, sich in Therapie zu begeben, ja. Das ist nichts Triviales, was in den 10 Minuten des retardierenden Moments eines Hugh Grant-Films abgearbeitet werden kann, sondern manchmal ist es eben wirklich scheiße und kann ja Jahre unseres Lebens verschwenden.
Auf jeden
Und
Fall.
deshalb, also nehmt das ernst. Und wenn es eben Grund für Therapie ist, dann begebt ihr euch deshalb bitte zu einem Erstgespräch und habt da keine Angst vor. Und gerade auch das psychotherapeutische Fachpersonal, was euch da begegnen wird, wird sich sicherlich auch nicht hinsetzen und sagen: Ja, also Herr Müller, Frau Müller, das ist jetzt aber, ne, also mein Gott, dann treffen Sie sich halt immer zum Rotwein trinken und fertig ist. Nee, ne, also natürlich wird das so nicht ablaufen. Da müsst ihr keine Angst vor haben. Und das wird vernünftig aufgearbeitet werden, euch da Gehör verschafft werden.
Und bis
Genau.
ihr in der Lage seid, euch entsprechend Hilfe zu suchen, wenn ihr die braucht, professionelle Hilfe, ist es auch in Ordnung, wenn man sich tatsächlich an irgendwie virtuelle Selbsthilfeforen oder sowas in dem Thema
Ja, voll.
wendet. Das ist natürlich so, da ist sehr effektive Selbsthilfe durchaus möglich, auch in solche Selbsthilfeforen. Allein schon auch wieder dieses, dass man sich eventuell einfach mal vom Herzen schreibt, was man so hat. Ja? Und wenn man das dann
Ja.
irgendwie anonym macht, ist vielleicht die Hemmschwelle nicht so groß. Wenn man dann
Ist
sagt,
auch ein
guten
Weg der
Tag,
Mitteilung.
ich bin Hans-Peter und die Brigitte hat neulich mit mir Schluss gemacht und deswegen und dieses. Oder vielleicht benutzt man gar keine Namen, sondern, ne? Und dann ist man einfach irgendwie so eine Zahl in so einem Online-Forum. Dann kann man da vielleicht auch ganz gut mit umgehen, bis man vielleicht professionelle Hilfe kriegt. Und hier nochmal, wenn ihr denkt, ihr könntet davon profitieren, psychiatrische oder psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der Vorgang ist sehr einfach. Man kann einfach bei Psychotherapeuten anrufen. Wenn die Zeit haben, das ist die größte Hürde, wenn die Zeit haben, kann man zu einem kostenlosen Erstgespräch vorbeikommen. Das heißt, man ruft da an und die werden dich nicht, also werden euch nicht ablehnen. Wenn ihr anruft
Und
und
es gibt
sagt, ich
auch die
habe ein Problem,
Kontaktmöglichkeit via E-Mail
genau.
übrigens. Also man muss sogar die Hemmschwelle anrufen gar nicht in Kauf nehmen, wenn
Ja.
es die Möglichkeit gibt, das auch via Kontaktformular zu machen. Das
So.
ist ganz niedrigschwellig, weil es vielen Menschen so geht, dass sie eben Angst davor haben, sowas in Anspruch zu nehmen. Ging mir genauso. Ich habe meine Therapieanfrage auch per E-Mail gemacht und habe daraufhin auch einen Platz bekommen letztendlich.
Ja, genau. Und wenn, und ne, das ist das, was es gibt. Und das ist davon ausgehend, kann man dann weitergucken. Ist wirklich nicht schwierig. Ich wollte das nur nochmal sagen, dass das kein großer Aufwand ist. Ich dachte immer, es wäre richtig schwierig. Aber ich glaube, von allen Fachärzten, zu denen man gehen kann, sind solche Menschen echt am erreichbarsten. Es ist sehr viel schwieriger, eine Überweisung zum Orthopäden zu kriegen, als es ist, einen Termin beim Psychotherapeuten zu kriegen. Also, auch wenn Valentinstag ist, heute, wo ihr diese Folge hört, oder Valentinstag war, Liebeskummer ist auch wieder sowas, ne? Ein generelles Problem. Und auch das hat schon wieder was mit Gender zu tun. Auch schon wieder was mit den anerzogenen Rollen und wie man damit umgeht. Aber letzten Endes, drüber reden ist gut. Drüber nachdenken ist auch gut,
Fühlt euch
aber
nicht allein, wenn ihr
ja.
heute am Valentinstag oder am letzten Valentinstag nicht vergeben wart, wenn ihr Liebeskummer hattet. Es ist ein so weit verbreitetes Issue, ein so weit verbreitetes Problemfeld. Aber in dem Moment, wo wir uns darüber mitteilen, ist uns schon geholfen. Also behaltet den Mut, es wird besser werden, immer dann, wenn man am wenigsten damit rechnet, meiner Erfahrung nach. Und genau, fühlt euch nicht alleine. traut euch, euch mitzuteilen, wenn es euch damit schlecht geht. So, das war unser Wort zu Liebeskummer. Felix, wir haben uns lange keine Selbsthilfeaufgaben. Genau, keine, wie nenne ich das denn? Keine Self-Care-Aufgaben, ja. Self-Care-Aufgaben mehr gestellt. Mir fiel spontan etwas Lustiges ein, was auch mit dem Thema zu tun hat. Felix, ich trage dir auf, in der nächsten Woche 2 romantische Komödien zu gucken und festzustellen, was das oder ob das etwas mit dir macht.
Das ist ja richtig witzig.
Ich so mit thematischem Bezug. Kannst auch gerne in Gesellschaft, ne, hol dir wen dazu. Ich empfehle alles, was Hugh Grant im Titelbild hat. So aus den 2000ern habe ich alles in meiner frühen Sozialisation mit dem Thema Liebe mit meiner Schwester und meiner Mutter, wahlweise auch beiden, zusammen geguckt und fand ich super. Genau. Guck die mal und guck, was das mit dir macht und vielleicht hast du ja einen Erkenntnisgewinn.
Nobody is an island. Ja, finde ich gut. Ich habe, mir ist spontan was eingefallen. Konzi, mach doch mal die Antithese zu deiner traurigen Playlist. Und erstelle einfach mal eine Spotify-Playlist mit Liedern, die dich, weißt du, die so, die genau das Gegenteil von einem Gefühl auslösen, was die Lieder in deiner traurigen Playlist auslösen.
Ja, super.
Nur mit Liedern,
ich glaube,
die dich glücklich machen.
Ich glaube, ich verlinke auch mal, oder wir verlinken beide unsere traurigen Playlists. Und nächste Folge verlinke ich dann meine Happy Playlist. Das finde ich super.
Das finde ich eine gute Sache.
Ich nenne sie Männer, die tanzen.
Männer, die tanzen. Oh, ich bin Freund. Ich bin ein großer Freund.
Ja, schön. Danke, dass ihr uns zugehört habt bei dieser Folge Männer, die weinen. Ich glaube, Folge 13.
Folge 13.
Die Unheilszahl. Und das auch noch zur Liebe. Ja, es war uns wie immer eine Freude und wir freuen uns auf die nächste Episode Männer, die weinen und wünschen euch eine gute Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.